Schön, euch zu sehen. Mein Name ist Marc. Ich bin Teil des Leitungsteams hier in HDH und ich darf heute Morgen für uns predigen. Anfangen möchte ich mit einem kleinen Stichprobenexperiment. So nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar bräuchte ich da einen Freiwilligen, am besten einen jungen Mann oder junge Frau mit so ein bisschen sportlichem Schuhwerk. Gibt es natürlich keinen hier. Gar keinen. Was, da war nur ein Spaß da hinten, okay. Nein, ihr könnt auch ohne sportliche Schuhe kommen. Der Julian kommt, okay. Sehr schön. Applaus für den Julian. Kannst dich beeilen, sonst lohnt sich die sportlichen Schuhe nicht. Die brauchst du nämlich eigentlich gar nicht. Das Experiment besteht nur aus zwei Fragen. Du darfst auch einfach nur mit Ja oder Nein antworten. Ich hoffe, das Mikro funktioniert jetzt. Und zwar wäre die erste Frage: Glaubst du an Jesus Christus als Gottes Sohn und dass er allmächtig ist?
Ja.
Ja. Zweite Frage: Kommt es trotzdem manchmal in Situationen in deinem Leben, wo sich das nicht so auswirkt und wo du manchmal zweifelst?
Absolut.
Absolut. Vielen Dank, Julian. Danke für deine Ehrlichkeit. Mir geht es genauso wie dem Julian und ich würde behaupten, jedem von euch, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann geht es dir genauso. Du glaubst an Jesus, aber manchmal doch nicht so richtig. Du glaubst, aber in bestimmten Situationen, ich brauche das ja gar nicht mehr, wie bescheuert. Gut, dass wir keine Videoaufnahme mehr haben, aber wenn man das mal so in der Hand hat, ich wundere mich nur, warum der Stefan da vorne so schmunzelt. Naja, also du glaubst, aber in bestimmten Situationen, so wie Julian das gesagt hat, wirkt sich das doch nicht so richtig aus. Du glaubst, aber es fällt dir trotzdem schwer, voll Glaubens für dies oder jenes zu beten. Du glaubst, aber in diesen bestimmten Bereichen deines Lebens fällt es dir trotzdem schwer, Gott zu vertrauen. Und genauso ging es auch der Hauptperson in unserer Geschichte heute Morgen, als sie ausrief, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieser Ausruf ist die Jahreslosung für dieses kommende Jahr 2020. Und die Bedeutung dieser fünf Worte wollen wir uns heute Morgen anschauen, was sie für unser Leben bedeutet. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das klingt ja erstmal ein bisschen paradox. Gleichzeitig Glauben und Unglauben sind ja eigentlich Worte, die sich widersprechen. Aber wenn ich mein Leben so betrachte, dann trifft es eigentlich die Realität doch ganz gut. Und ich denke, dir geht es da wahrscheinlich auch nicht anders. Und deshalb möchte ich dir heute zusagen, wenn sich auch in deinem Leben Glauben und Unglauben, Zuversicht und Zweifel, Vertrauen und Verunsicherung vermischen, dann möchte ich dir zusagen, das gehört auch zum Leben eines Nachfolgers Jesu dazu. Corrie ten Boom hat dazu gesagt, der Glaube ist keine Garantie gegen Zweifel. Der Glaube ist keine Garantie gegen Zweifel. Also wenn Zweifel in dein Leben kommen, dann ist es kein Zeichen von Versagen. Dann ist es kein Merkmal davon, dass du ein schlechter Christ bist, sondern es ist eine Chance, Gott neu zu begegnen. Wenn Zweifel in dein Leben kommen, ist es kein Zeichen von Versagen, sondern eine Chance, Gott neu zu begegnen. Entscheidend ist es, wie du mit deinen Zweifeln umgehst. Und dazu habe ich euch heute drei E's mitgebracht, die wir uns anschauen wollen in dieser Geschichte. Das erste E steht für Erinnerung, das zweite für Erkenntnis und das dritte für Emotion. Erinnerung, erinnere dich, was Jesus schon für dich getan hat. Erkenntnis, erkenne, dass dein Glaube nicht von dir abhängt. Und Emotion, komm mit all deinen Emotionen zu Gott. Diesen Ausruf, ich glaube, hilf meinem Unglauben, den finden wir in der Geschichte in Markus 9, in den Versen 14 bis 29. Ich werde es euch nicht alles vorlesen, aber ich werde versuchen, kurz die wichtigsten Punkte zu skizzieren. Wir sind gerade in der Situation, dass Jesus nicht bei seinen Jüngern ist, beziehungsweise mit drei seiner Jüngern unterwegs ist, nämlich mit Petrus, Johannes und Jakobus. Er war gerade auf dem Berg der Verklärung, wo dieses eigenartige Geschehnis war, dass auf einmal Elia und Mose da waren und alles hell erstrahlt war. Und Petrus sagt, lass uns Hütten bauen und für immer hier in dieser Herrlichkeit bleiben. Jesus sagt, nee, das machen wir nicht so. Wir müssen wieder zurück zu den anderen. Sie gehen wieder den Berg zurück und da ist eine riesen Menschenmenge. Das sind Schriftgelehrte, das sind die Jünger von Jesus, die haben irgendwie gerade ein Streitgespräch am Laufen und da ist eine Riesenmenge an Menschen drumherum. Und Jesus kommt in diese Menge herein, wir lesen, die erschrickt auf einmal, die haben wohl irgendwie über Jesus gesprochen und auf einmal war er da und alle dachten sich, oh Mist, hoffentlich hat er nicht mitbekommen, was ich gerade gesagt habe. Und er kriegt mit, da ist ein Streitgespräch am Laufen, er fragt seine Jünger, über was streitet ihr denn mit denen? Und interessant ist, dass gar nicht die Jünger antworten, sondern dass jemand anderes ihm antwortet. Wir wissen nicht genau, um was sie gestritten haben. Aber so aus dem Zusammenhang können wir uns denken, dass es wahrscheinlich darum ging, um die Allmacht Jesu und ob er wirklich der Gesandte Gottes ist. Und zwar war, während Jesus weg war, gab es eine Begebenheit, dass ein kranker Junge gebracht wurde und die Jünger haben versucht, den zu heilen und haben es nicht geschafft. Und in der damaligen Zeit war es so, dass wenn der Schüler was nicht konnte, wenn der sozusagen als Stellvertreter seines Meisters galt, dann war auch die Autorität des Meisters in Frage gestellt. Und deshalb kam es wahrscheinlich zu dieser Diskussion. Und Jesus stellt diese Frage und ein Mann antwortet ihm und sagt, das war dieser Vater von diesem Jungen, und sagt, ich kam zu dir, weil ich meinen Sohn zu dir bringen wollte, aber so, du warst nicht da, deshalb haben wir deine Jünger gefragt, ihn zu heilen, ihn zu befreien von diesem Geist, aber sie konnten nichts tun. Jesus lässt daraufhin den Sohn zu sich bringen, stellt dem Vater noch ein paar Fragen, wie lange das schon dauert und so weiter. Und er berichtet ihm auch, hey, der wirft ihn ins Feuer. Ja, der hat, wenn wir das so lesen, also der Geist, der da beschrieben wird, oder die Erkrankung, die beschrieben wird, das klingt in unserer, heute würden wir vielleicht sagen, eine Epilepsie. Der hat epileptische Anfälle gehabt. Kann man sich auch gut vorstellen. Feuer, flackernde Flammen kann eine Epilepsie auslösen. Oder wenn er ins Wasser guckt und da die Sonne drauf scheint, das macht ja auch solche Lichteffekte. Und dieser kranke Sohn wird eben zu Jesus gebracht und oder beziehungsweise der Vater erzählt es ihm, wie es sich alles abspielt. Und dann sagt der Vater zu Jesus, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und daraufhin hat Jesus den Jungen geheilt. Ich finde es eine ganz schön krasse Story. Da steckt noch viel mehr drin. Ich habe viele Dinge euch gar nicht erzählt, die noch so zwischendrin stehen. Lest es ruhig durch, Markus 9, 14 bis 28. Wir lesen hier von einem Vater, der seinen schwer kranken Sohn, der zeitweise wirklich vom Tod bedroht ist aufgrund seiner Anfälle, die ihn wirklich in lebensgefährliche Situationen bringen, der bringt seinen schwer kranken Sohn zu Jesus in dem Glauben, dass dieser ihn heilen kann. Doch auf einmal kommen Zweifel auf. Und wie entstehen diese Zweifel? Ich glaube, dass das nicht die erste Situation war, wo der Vater versucht hat, Heilung für seinen Sohn zu erwirken. Bestimmt war er schon bei irgendwelchen Priestern, bestimmt hat er schon irgendwelche Opfer dargebracht oder sonstige Versuche unternommen. Und dann hört er von Jesus. Dann sieht er vielleicht Wunder, die Jesus getan hat, wo Kranke geheilt wurden, wo Dämonen ausgetrieben wurden. Und er kommt mit einem Glauben zu Jesus. Er sagt selbst, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Aber dann wird er erstmal enttäuscht. Jesus ist nämlich gar nicht da, aber seine Stellvertreter sind da. Problem ist nur, die können nichts tun. Und dadurch entsteht dann Zweifel in ihm, ob Jesus denn was tun kann. Wenn du aber etwas kannst. Und ich kenne das auch aus meinem Leben, dass manchmal Erfahrungen Erlebnisse kommen, durch die Zweifel entstehen. Ein paar von euch kennen Chrissy und mich so ein bisschen näher, unsere Geschichte auch ein bisschen näher. Wir haben zwei Söhne, den Levi und den Noah, die sind 6 und 4. Und wir wünschen uns schon seit einiger Zeit ein drittes Kind. Und wir hatten in den letzten 2, 3 Jahren mehrere Fehlgeburten, teilweise auch in relativ späten Schwangerschaftswochen, wo ja, unser Glaube schon ein Stück weit auf den Prüfstand kam, wo Zweifel aufkamen. Wo ich schon sagen kann, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist. Ich glaube, dass er mein Herr und Erlöser ist. Aber doch fällt es mir manchmal schwer zu glauben, dass er sich wirklich für mich und mein Leben interessiert. Manchmal fällt es mir schwer, durch diese Erfahrungen zu glauben, dass Gott es vollkommen gut mit mir meint. Manchmal ist es schwer zu glauben, dass meine Gebete tatsächlich erhört werden und nicht sinnlos sind, weil Gott ja eh tun und lassen kann, was er will. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen und Erlebnisse du in deinem Leben gemacht hast, die Zweifel in dein Leben sehen. Vielleicht geplatzte Karriereträume, es ist einfach nicht gelaufen, wie du wolltest. Vielleicht die erfolglose Suche nach einem Partner, scheinbar unerhörte Gebete, der Verlust einer nahestehenden Person, eine chronische Erkrankung, anhaltende Geldsorgen, was auch immer. Welche Erfahrungen, welche Erlebnisse haben Zweifel in dein Leben gesät? Ich möchte euch eine Minute Zeit geben, über diese Frage kurz nachzudenken. Welche Erfahrungen haben Zweifel in dein Leben gesät? Welche Erlebnisse haben Zweifel in dein Leben gesät? Und daran anschließend möchte ich fragen, welche Zweifel haben diese Erfahrungen dann hervorgebracht? Fällt es dir durch dein Erlebtes schwer zu glauben, dass Gott sich für deine Arbeitssituation, für deine finanziellen Nöte interessiert? Fällt es dir schwer zu glauben, dass Gott sich für deinen Familienstand, für deinen Kinderwunsch interessiert? Fällt es dir schwer zu glauben, dass Gott allmächtig ist oder dass er immer da ist und ansprechbar ist? Oder fällt es dir schwer zu glauben, dass er es wirklich gut mit dir meint und dass er einen guten Plan für dein Leben hat? Wir machen alle negative Erfahrungen in unserem Leben. Und auf einmal zweifeln wir daran, ob Gott wirklich so gut, so interessiert, so nahbar ist, wie wir das dachten. Unsere Umstände lassen uns zweifeln, ob Gott wirklich ist, wie er ist. Und dazu möchte ich euch auch noch eine Geschichte vorlesen, einen kurzen Ausschnitt aus diesem Buch hier, Glaube zwischen Trotz und Trotzdem. Es ist ein Buch, das sind, ich glaube, 30 verschiedene Lebenszeugnisse oder einzelne Ausschnitte aus Lebenszeugnissen zum Thema der Jahreslosung. Steht als Untertitel Wahre Geschichten vom Zweifeln und Vertrauen. Und ich finde, das passt hier sehr gut. Der Abschnitt, den ich euch vorlesen möchte, handelt von einer Mutter, die hat 2 Kinder, die bei ihrer 3. Schwangerschaft im 5. Monat eine Fehlgeburt hatte. Die haben trotzdem auch weiter versucht, ein Kind zu bekommen, ist aber nicht mehr schwanger geworden. Hatte dann eine Situation, wo sie in einem Gebetskreis oder ähnlichem irgendwie den Eindruck hatte, ja, Gott spricht dir zu, ich bin gut. Und dann fuhr ein LKW vorbei mit der Aufschrift gut. Und sie dachte, okay, das ist das Zeichen, jetzt wird's gut. Sie ist wieder schwanger geworden. Freude war groß. Und nach so ein paar Wochen, Monaten hat sie von den Ärzten im Ultraschall die Diagnose bekommen, dass ihr Kind mit schweren Behinderungen zur Welt kommen wird, körperlich und geistig. Und in diesem Punkt, an diesem Punkt der Diagnose steigen wir ein. Ich bin so enttäuscht. Warum hat Gott all unsere Gebete nicht erhört? Warum hat er mir erst Hoffnung gemacht, um sie dann bitter zu enttäuschen? Warum hat er all das zugelassen, nachdem wir schon in der letzten Schwangerschaft so viel durchgemacht haben? Warum ausgerechnet schon wieder wir? Warum? Waren wir ihm so egal? Ein behindertes Kind, was würde das bedeuten? Für uns als Ehepaar, für uns im Alter, für unsere anderen beiden Kinder. Alles in mir wehrt sich mit Händen und Füßen. Ich will nicht, dass mein Kind behindert ist. Ich will das alles nicht. Ich will, dass mein Kind gesund ist. Es tut gut, ehrlich zu sein. Mit mir selbst, mit Arne und auch mit Gott. Arne ist ihr Ehemann. Und obwohl ich es nie gedacht hätte, tut auch der Urlaub gut, gerade jetzt in dieser Situation. Wir verbringen viel Zeit mit Reden, Beten und Bibellesen. Herr, ich glaube, zumindest will ich glauben. Bitte hilf meinem Unglauben. Ist mein Gebet, ist die Sehnsucht meiner aufgewühlten, sich aufbäumenden, orientierungslosen Seele. Ich lese die Psalmen und ein Andachtsbuch von Oswald Chambers. Jedes Wort sauge ich wie ein ausgetrockneter Schwamm in mich auf. Und es ist, als würde Gott die Ruine in meinem Innern Stück für Stück wieder aufbauen. Langsam, sachte, liebevoll. Er erinnert mich daran, dass mein Leben nicht mehr mir gehört, weil er es am Kreuz teuer erkauft hat. Und wenn mein Leben nun ihm gehört, ist es dann nicht auch seine Entscheidung, ob ein behindertes Kind Teil dieses Lebens sein soll oder nicht? Ist es nicht seine Entscheidung, mit was ich meine Zeit verbringe und in was ich meine Kraft investieren werde? Er erinnert mich daran, dass das Gut, das mir auf der Heckscheibe des Busses gezeigt hat, immer noch wahr ist. Ich hatte es nur falsch verstanden. Ich hatte gedacht, gut hieße, dass Gott alles so macht, wie ich es für gut halte, wie ich es mir erhoffe, dass er meine Gebete erhört und mir meine Wünsche erfüllt. Aber dabei hatte ich völlig außer Acht gelassen, dass seine Gedanken so viel höher sind als meine Gedanken und seine Pläne so viel größer als meine Pläne. Er ist gut, weil er Gott ist. Er ist gut, weil er sein Leben für mich gegeben hat. Er ist gut, weil er allein vollkommen ist. Im Leben eines jeden Christen, in einem Leben von jedem von uns, kommt es früher oder später zu Erfahrungen, die Zweifel verursachen. Und nochmal, das ist kein Zeichen von Versagen, wenn du Zweifel hast. Das gehört dazu. Aber entscheidend ist, wie du damit umgehst. So wie bei ihr. Zweifel kamen, sind wir Gott egal. Aber wie reagierst du darauf? Und das wollen wir uns jetzt anschauen, die drei E's. Erinnerung, Erkenntnis, Emotion. E Nummer 1, Erinnerung. Erinnere dich, was Jesus schon getan hat. Der Vater in unserer Geschichte kam ja zu Jesus, weil er schon wusste, dass Jesus schon viele Kranke geheilt und Besessene freigemacht hat. Er wusste, dass Jesus das kann. Und trotzdem sagt er, wenn du kannst, er offenbart Zweifel. Und ich glaube, dass Jesus mit seiner Antwort, als er sagt, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Da will Jesus den Vater zurückbringen oder dazu bringen, sich zu erinnern, was er schon über Jesus gelernt hat, was er schon gehört hat, was er schon selbst vielleicht gesehen hat. Er will ihn zu dem Glauben zurückführen, der ihn veranlasst hat, seinen Sohn überhaupt zu Jesus zu bringen. Er kam ja mit Glauben. Ihr kennt vielleicht auch die Studie oder Untersuchung, schon ein paar Jahre her, die gezeigt hat, dass für jede negative Kritik oder Äußerung man 10 positive Äußerungen braucht, um die irgendwie wieder aufzuwiegen, auszugleichen. Es gibt auch welche Studien zeigen, dass es so um die 5 sind, aber auf jeden Fall eine deutliche Zahl mehr. Und ich glaube, ähnlich ist es manchmal mit unseren Erinnerungen. Ja, mir hilft es ungemein, wenn Zweifel aufkommen in meinem Leben, zurückzuschauen und mich zu erinnern. Mich ganz bewusst an die guten Dinge zu erinnern, wie Jesus mir schon begegnet ist, was er in meinem Leben oder auch in dem Leben der Menschen um mich herum getan hat. Negative Erlebnisse, die Zweifel schaffen oder verursachen, die sind uns, glaube ich, manchmal besser erinnerlich als positive Erfahrungen, ähnlich wie mit der Kritik und dem Lob. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, dich aktiv zu erinnern, dich hinzusetzen, darüber nachzudenken, das aufzuschreiben, was du mit Jesus erlebt hast, es mit anderen Menschen zu teilen, in deiner Hausgruppe oder in anderen Gesprächen. Und diese Erinnerungen dann deinen Glauben stärken zu lassen. Und ich möchte dir auch jetzt noch mal eine Minute Zeit geben, darüber nachzudenken, was Jesus dieses Jahr konkret für dich getan hat, was du mit ihm erlebt hast, welche guten Dinge, die es wert sind, sich zu erinnern und die uns oft so schnell verloren gehen. Was hast du dieses Jahr mit Jesus erlebt? Wenn Zweifel in dein Leben kommen, erinnere dich, was Jesus alles für dich getan hat. Erinnere dich an die großen Sachen, wie dass er aus Liebe für dich am Kreuz gestorben ist, um dich zu retten. Und erinnere dich an die kleinen Sachen, die kleinen Begegnungen in deinem Alltag, die dir Gottes Güte zeigen. Und wenn es nur eine Blume ist, die am Straßenrand blüht. Erinnere dich, was in der Bibel über Gott steht, weil das ist die Wahrheit, nicht das, was deine Umstände dir glauben machen. Erinnere dich, dass er dich mit einer unendlichen, unbedingten Liebe liebt. Und nutze doch jetzt auch diesen anstehenden Jahreswechsel nochmal, um auf dieses letzte Jahr ganz bewusst zurückzuschauen, was du alles mit Jesus erlebt hast und was er getan hat. Nimm dir Zeit dafür in den nächsten Tagen. Erinnere dich, was Jesus für dich getan hat und halte im Glauben fest daran. Das ist unser erstes E. E Nummer 2, Erkenntnis. Erkenne, dass dein Glaube nicht von dir abhängt. Wir lesen in der Bibel, Glaube ist ein Geschenk. Es ist nichts, was du selbst erarbeiten kannst oder selbst erarbeiten musst. Und wie wir bereits vorletzte Woche gehört haben, ist es allein die Gnade Gottes. Jesus ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. In unserer Geschichte kommt mit der Erinnerung der Glaube des Vaters zurück. Aber es wird ihm im selben Moment schlagartig bewusst, dass wenn die Heilung seines Sohnes von seinem Glauben abhängt, dass sie dann nicht geschehen wird. Ihm wird klar, wenn es auf den Glauben ankommt, dann braucht er Hilfe. Hilf meinem Unglauben. Er braucht jemanden, der sich in der Schwäche seines Glaubens mächtig erweist. Und zum Glück für uns kommt es eben nicht auf die Größe des Glaubens drauf an. Jesus sagt an anderer Stelle, dass ein Glaube mit der Größe eines Senfkorns reicht, um Berge zu versetzen. Weil es eben nicht auf den Glauben ankommt oder auf die Größe des Glaubens, sondern auf den, an den du glaubst. Und da möchte ich nochmal Corrie ten Boom zitieren. Und zwar hat sie gesagt, du brauchst keinen großen Glauben, du brauchst Glauben an einen großen Gott. Wenn du in Zweifeln bist, dann brauchst du keinen großen Glauben, dann brauchst du Glauben an einen großen Gott. Wenn Zweifel aufkommen, dann brauchst du nicht erschrecken und irgendwie versuchen, deinen Glauben wieder wachsen zu lassen. Das wird dir auch nicht gelingen. Stattdessen darfst du in den Zweifeln erkennen, dass dein Glaube abhängig ist von dem großen Gott. Du darfst im Zweifel den Fokus weg von dir hin auf seine Größe richten. Und das ist es dann, was deine Zweifel schrumpfen und deinen Glauben wachsen lässt. Erkenne, dass dein Glaube nicht von dir abhängt. Es kommt nicht auf dich an, sondern auf deinen großen Gott. Das ist unser zweites E, diese Erkenntnis. Und das dritte, Emotion. Du darfst in deinem Zweifel mit all deinen Emotionen zu Gott kommen. Wir lesen, sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, der hat ganz anders geschrien damals. Ne, so, das kriege ich jetzt hier nicht hin. Aber wenn wir uns vorstellen, diese Situation reinversetzen, der Vater stand doch extrem wahrscheinlich unter extremem Druck. Ziemlich sicher war Jesus seine letzte Hoffnung auf Heilung für seinen Sohn. Und ich glaube, der bekam gerade Panik, dass seine Zweifel jede Chance auf diese Hilfe zunichte gemacht haben. Aber was auch immer er gedacht hat, er lässt Jesus daran teilhaben, wie es in ihm aussieht. Diese ganze Anspannung, dieser Druck, diese Ängste, diese Sorgen, die platzen mit diesem Hilfeschrei nach außen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und genau so darfst auch du mit deinen Zweifeln zu Gott kommen. Du darfst ihm gegenüber vollkommen ehrlich sein. Ihm sagen, wie es in dir aussieht. Deine Wut, dein Zorn, deine Enttäuschung, deine Ängste, deine Sorgen darfst du voller Emotionen vor ihn bringen. Du darfst schreien, wird uns gerade vorgemacht, weinen, toben oder was auch immer du gerade fühlst. Und ich glaube, das ist was, was uns oft schwerfällt. Also zumindest uns Männern, mir fällt es schwer, vielleicht den Frauen weniger. Aber unsere Gefühle im Gebet vor Gott zu bringen. Deshalb möchte ich dich bewusst ermutigen, klammer deine Emotionen in der Beziehung mit Gott nicht aus. Nimm sie bewusst mit rein. So wie wir es auch in dem Psalmen lesen, darfst du zu Gott schreien und ihm deine Gedanken unzensiert weitergeben. Gott hält es aus und ich bin überzeugt, dass er es sogar liebt, wenn du ihm dein Innerstes offenlegst. Deshalb komme auch in deinen Zweifeln mit all deinen Emotionen zu Gott. Also wie sollen wir mit Zweifeln umgehen? Drei E's, Erinnerung, Erkenntnis, Emotion. Erinnert dich, was Jesus schon getan hat. Erkenne, dass dein Glaube nicht von dir abhängt und komme mit all deinen Emotionen zu Gott. Ich möchte euch zum Schluss noch ein viertes, halbes E, sage ich mal, mitgeben, nämlich eine Ermutigung. Und zwar, bei Jesus gibt es immer eine zweite Chance. Das ist auch, was wir sehen. Auch eine dritte und eine vierte und eine fünfte, wenn es nötig ist. Jesus sagt hier nicht zu dem Vater, du hast gezweifelt, Chance vertan. Keine Heilung für dein Kind. Nein, er führt den Vater wieder liebevoll zurück zum Glauben. Und auch in deiner Situation wird dir Jesus mit seiner Liebe und Geduld begegnen. Wo Zweifel aufkommen, möchte er dir neuen Glauben schenken. Und deshalb möchte ich dir zusprechen, sei nicht entmutigt, wenn Zweifel auftauchen. Das macht dich nicht zu einem geistlichen Versager, sondern es gibt dir die Chance, Gott neu zu begegnen. Und ich möchte dich ermutigen, nutze diese Chance heute Morgen. Nutze diese Chance einer neuen Begegnung mit Gott. Geh mit deinen Zweifeln hin zu ihm. Nutze auch die Möglichkeit, was Stefan vorhin schon gesagt hat, für dich beten zu lassen. Nimm andere mit rein. Vielleicht hast du auch noch nie gesagt, ich glaube. Ja, vielleicht fragst du dich, wie geht es überhaupt? Ich möchte ja gerne glauben, aber wie funktioniert es? Vielleicht hast du schon so ein Gefühl heute Morgen in deinem Bauch, ja, ich möchte diesen Gott irgendwie kennenlernen, den kenne ich noch nicht. Ich möchte an ihn glauben, aber du weißt nicht wie. Dann komm auch gerne auf uns zu, auf mich, auf jemand vom Gebetsteam. Und lass uns gemeinsam vielleicht dieses Gebet beten, hilf meinem Unglauben, um zu lernen, wie du das tun kannst. Ich möchte dich ermutigen, lass die Chance heute Morgen nicht verstreichen, Gott neu zu begegnen. Herr, ich danke dir, dass dieses Wort, diese Jahreslosung so ermutigend ist für uns. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, ins Jahr 2020 zu gehen mit dem Bewusstsein, dass jeder Zweifel, der aufkommt in unserem Leben, dass er eine Chance ist, dir neu zu begegnen. Dass es eine Möglichkeit ist, dich besser kennenzulernen, dich wieder neu zu erkennen, wie du wirklich bist und nicht wie wir dich aufgrund unserer Umstände und Erlebnisse manchmal sehen. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder erinnerst, was du schon getan hast. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder erkennen lässt, dass es von dir, unserem großen Gott, abhängt und nicht von uns. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der voller Emotionen ist und mit dem wir mit all unseren Gefühlen, die wir in uns tragen, begegnen dürfen. Dafür möchte ich dir danken, dass du das auch in uns wirkst, dass wir das können, Herr. Ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist, voller Geduld, der uns immer wieder annimmt, Herr. Ich danke dir.